Wir sind im Johannesevangelium im Kapitel 6. Ich möchte euch einladen, wenn ihr keine Bibel da habt, dass ihr euch eine ausborgt von hinten. Wir werden heute einen langen Abschnitt durchnehmen und da ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr mitlesen könnt. Ein populärer Ansatz heutzutage, um Gemeinde zu bauen, ist dieser sogenannte sucherfreundliche Ansatz oder seeker-sensitive, seeker-friendly Ansatz. Und die Idee davon ist, dass man den Sonntagsgottesdienst so ganz nach den Bedürfnissen von Suchern, also eigentlich von Außenstehenden, zumindest Menschen, die nicht in den Gottesdienst gehen an einem Sonntag, wahrscheinlich viele von denen Ungläubige, dass man es an denen ausrichtet. Und im Extremfall ist es so, dass diese Pastoren dann vor der Gemeindegründung von Haus zu Haus gehen, in ihrem Ort und eine Umfrage machen. Und die Menschen fragen wieder, vor allem Ungläubige, was wünschen Sie sich denn in einem Sonntagsgottesdienst? Wie müsste ein Sonntagsgottesdienst aussehen, dass Sie in die Gemeinde kommen würden an einem Sonntag? Und die Antwort ist dann nicht überraschend. Was wünschen sich die Leute an Sonntagmorgen? Ja, Frühshoppen vielleicht, ne? Also ein bisschen Entertainment, Unterhaltung, eine gute Show mit ein bisschen religiösen oder geistigen Mäntelchen. Ist dann wichtig, dass man bequeme Sitze hat und gut klimatisierte Räume. Gute Musik, nicht zu viel Gemeindegesang, sondern eher so richtig professionell. Das muss alles sehr professionell sein. Vielleicht ein inspirierendes Theaterstück, eine kurze, inspirierende Botschaft. Ein sehr bekannter Autor dieser Richtung hat geschrieben, die Predigt sollte praktisch und positiv sein und den Menschen helfen, sich wohl und gut zu fühlen. Also das ist das Augenmerk, dass die Menschen sich wohl und gut fühlen. Natürlich keinesfalls irgendwie so negativ besetzte Worte verwenden wie Sünde oder Hölle oder Buße, solche Dinge. Vielleicht nachher noch was zum Essen anbieten. Leute sollen sich wohlfühlen, sollen sich gut fühlen. Und die Wahrheit ist, man kann so eine große Gemeinde bauen oder zumindest viele Gottesdienstbesucher anlocken. Viele Gemeinden, die das zu ihrem Fokus machen, sind einige der größten Gemeinden, die es gibt. Frage ist, ist dessen Gottesdienst, ist das eine Gemeinde, wie Gott sich's vorstellt? Stell's mal in Raum, biblisch gesehen. Sonntagsgottesdienst, der Sonntag, der Tag, an dem die meisten Menschen Zeit haben, in den Gottesdienst zu gehen. Soll das eine Werbeveranstaltung sein mit dem Fokus, Unerreichte zu erreichen, oder ist das Ziel nicht vielmehr, Gott zu ehren und die Heiligen zuzurüsten zum Dienst, wie es im Epheserbrief heißt? Ein Extremansatz, dieses Sucherfreundliche. Heute werden wir ein völliges Konträrprogramm sehen. Jesus wird uns ein krasses Kontrastprogramm vorexerzieren hier. Erinnert euch, da waren tausende Menschen, die wollten ihn zu ihrem König machen, zu ihrem Burger King. Und Jesus unter anderem durch eine Predigt wird diese Volksmasse reduzieren auf 12. Menschlich gesehen wahrscheinlich die kontraproduktivste Predigt in der ganzen Geschichte. Aber Jesus hat einen anderen Fokus. Er hatte nicht ein Gemeindewachstumsprogramm, es war eher ein Schrumpfungsprogramm zu dem Zeitpunkt. Ging eher hier um einen Reinigungsprozess, um einen Klärungsprozess. Jesus war nicht daran interessiert, möglichst viele Zuhörer zu haben oder möglichst viele Gottesdienstbesucher zu haben, ein volles Haus zu haben. Was Jesus gesucht hat, das waren Jünger, Nachfolger. Und er wird hier die Ernsthaften von denen trennen mit, naja, falschen Motiven. Und er stellt sehr hohe Ansprüche. Und ich würde sagen, zu Recht. Er ist der allmächtige Gott, er ist heilig, er ist die wunderbarste, höchste, perfekteste Person im ganzen Universum. Er ist unendlich wertvoll, er hat unendlich viel für uns getan, er hat sich für uns aufgeopfert. Und ich möchte mal sagen, sein Jünger, das heißt sein Lehrling, sein Nachfolger, sein Mitarbeiter zu sein, das ist ein unheimliches Vorrecht. Das ist eine Ehre, das ist was Wertvolles, das ist was Begehrenswertes, das ist die höchste Berufung, die es überhaupt gibt im Leben eines Menschen. Das ist nicht irgendwie was Billiges oder Gewöhnliches, Geringes, Nebensächliches, das ist das Höchste, was es gibt. Ich habe unlängst in meiner stillen Zeit, ich lese gerade durch Matthäus, da habe ich gelesen in Matthäus 10, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, denen er gerade Verfolgung verheißen hat. Und er sagt in Matthäus 10, ab Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und dann sagt er in Vers 37 und 38, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Oder Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Jesus geht es hier nicht um Masse, Jesus geht es hier nicht um Quantität vor allem, es geht ihm um Qualität. Um Menschen, die es wirklich ernst meinen. Um Menschen, die ihn zu ihrem Ein und Alles machen, die ihm den höchsten Wert zuschreiben, die absolut loyal sind. Menschen, die bereit sind, wenn nötig, alles andere aufzugeben. Ihr Ansehen, ihren Besitz, ja sogar die eigene Familie, wenn es sein muss. Weil Jesus ist mehr wert. Und ich würde sagen, Jesus stellt diesen Anspruch mit Recht. Denn Jesus ist es wert. Jesus verdient nichts Geringeres als das. Die erste Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, ist, wie viel ist Jesus dir wert? Johannes 6, Jesus kennt die Motivation, die Herzen der Menschen hier. Und ich möchte, dass ihr seht, wie sehr sich die Zahl von seinen Fans hier reduziert in einem Tag. Es waren ungefähr 20.000, die er mit Broten und Fischen genährt hat. Die wollten ihn zu ihrem König machen. Und dann haben wir gesehen, Jesus schickt sie weg. Jesus nimmt es nicht an, ihr König zu sein. Sie waren seiner nicht wert. Jesus hat sie geliebt. Jesus war besorgt um sie. Aber sie hatten ihr Herz nicht am rechten Fleck. Vers 22 lesen wir, am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war, als nur jenes, in das seine Jünger gestiegen waren und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Also die Leute kommen am nächsten Tag wieder, an diesem Tag, nach diesem großen Sturm, und wundern sich, wo Jesus ist. Weil es war nur ein Boot da und sie haben gesehen, wie Jesus die Jünger in dem einen Boot auf die andere Seite des Sees geschickt hat. Und sie suchen Jesus. Und dann lesen wir im Vers 23, es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Also sicher sind hier nicht alle 20.000 in diese Boote gestiegen, so viel Platz war da nicht. Rest hätte laufen können, aber hier reduziert sich die Volksmasse schon mal um ein ganz schönes bisschen. Nur einige unternahmen die Anstrengung, Jesus wirklich zu suchen. Und dann lesen wir weiter im Vers 25. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und wir wissen aus Vers 59, dass Jesus in der Synagoge war, in Kapernaum. Wie viele Leute haben in so eine Synagoge gepasst? Ich weiß nicht, vielleicht mit denen, die von draußen noch zuhören konnten, vielleicht 100, vielleicht 200, auf jeden Fall sehr viel weniger als die 20.000 am Tag vorher. Und jetzt wird Jesus diese Gruppe durch seine Predigt nochmal reduzieren auf 12 oder 11 wahre Jünger eigentlich. Sie sprachen zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus beantwortet die Frage nicht, sondern spricht stattdessen ihre Motivation an. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, das heißt, hey, das ist wichtig, hört zu, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Lasst uns nicht drüber reden, wie ich hierher gekommen bin, dass er auf dem See gegangen ist, das war ein Privatwunder für die 12 Jünger. Lasst uns drüber reden, warum ihr hier seid. Sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr die Zeichen gesehen habt, sondern weil ich euch gefüttert habe. Im Vers 14 haben wir gelesen, als die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Dieser ist der Messias. Und sie wollten ihn zum König machen. Das Problem war, sie hatten so ihre sehr eigenen Vorstellungen, was der Messias denn für sie tun sollte. Und das waren sehr irdische Vorstellungen. Der Messias sollte sie, Israel, groß machen, er sollte ihnen zu Reichtum und Wohlstand verhelfen und zu Ansehen verhelfen. Sie wollten einen Burger King haben, der sie versorgt, der ihren Willen tut, wo der Kunde König ist. Das war so ihre Vorstellung. Eigentlich hätten sie sagen sollen: Wow, das ist unglaublich, nur Gott kann sowas tun. Und sie hätten sagen sollen mit dem Petrus: Mein Herr und mein Gott, lasst uns ihm dienen, lasst uns ihn nach seinem Willen fragen, was er von uns will. Lasst uns ihm folgen, egal was er will. Aber stattdessen wollen sie ihn hier in ihre vorgefertigte Form pressen. Und Jesus hat es abgelehnt, ihr König zu sein. Leute, Jesus wird nicht dein Burger King sein. Er wird dein Herr und dein Gott sein, wenn du das zulässt. Aber er wird nie so dein Wohlstands-, Evangeliums-, Wort des Glaubens-, Designer-, Sklave sein, der dir deine Wünsche erfüllt. Entweder beugst du dich vor dem echten Jesus oder du endest ohne Jesus. Wir haben gesehen, die Jünger nach diesem Privatwunder auf dem See, sie warfen sich vor Jesus nieder. Die Volksmenge hier, die kam nur, weil sie was von ihm wollten bedient werden. Wir sehen nichts von Hingabe hier, wir sehen nichts von das Kreuz auf sich nehmen, keine Selbstaufgabe, sondern selbstsüchtige Motive. Ich denke mal, die Leute waren ohne Zweifel enttäuscht, als Jesus es abgelehnt hat, sich von ihnen zum König machen zu lassen. Und ich denke mal, viele von denen haben gedacht, wenn er nicht der Messias ist nach der Art, wie wir ihn haben wollen, dann wollen wir lieber gar keinen Messias haben. Wir wollen keinen geistlichen Herrscher, wir wollen einen irdischen Herrscher. Wir wollen nicht geistliche Verheißungen, wir wollen irdische Verheißungen. Wir wollen nicht ein geistliches Reich haben, wir wollen ein irdisches Reich haben. Und wenn uns dieser Jesus das nicht liefern kann, wenn er nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann haben wir lieber keinen Messias als so einen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ihm nur so wenige nachgefahren sind, überhaupt nach Kapernaum und ihn gesucht haben. Und wir sehen, die ihn gesucht haben, die suchen ihn aus sehr niederen Motiven, weil sie einen vollen Bauch haben wollen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Geht nicht mehr darum, wer Jesus ist, sondern nur mehr darum, was kann der Jesus für uns tun? Was können wir aus dem noch rausholen? Wenn er denn unser König sein will, König von unseren Gnaden, ja, ist er noch gut genug dazu, unser Bäcker zu sein, so der Barbarossa-König, der Bäckerkönig vielleicht. Das ist eine zweite Frage an uns heute Morgen. Suchst du Jesus? Und vielleicht noch wichtiger, warum suchst du Jesus? Warum bist du heute hier? Weil er dein Herr und dein Gott ist, weil du erkannt hast, dass er den höchsten Wert hat von allem, weil du hier bist, um ihn zu verehren, um ihm zu dienen, um ihm nachzufolgen. Oder ist es, damit er dir irgendwas gibt, weil du irgendwas von ihm haben willst? Ist es wegen dem, wer er ist und was er für dich getan hat, oder ist es wegen dem, was er dir gibt? Dass er dich reich und gesund und froh und sonst was machen soll. Wo ist dein Herz? Nochmal die erste Frage, welchen Wert hat Jesus für dich? Ist er der allmächtige, ewige Gott? Ist das sein Wert? Ein Herr und ein Gott? Oder hat er den Wert eines Bäckers, irgendeines Selbstbedienungsladens? Jesus sagt zu diesen Menschen im Vers 27, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt, durch seine Zeichen, auch durch seine eigene Stimme bei der Taufe. Lebt nicht für das Materielle, was vergeht, sondern lebt für das, was ewig bleibt. Nicht, dass unsere materielle Existenz nicht wichtig ist. Jesus hat die Leute gerade gespeist den Tag vorher. Er hat sich gekümmert um ihre irdischen Bedürfnisse. Nicht, dass es total unwichtig ist, aber es ist nicht das Wichtigste. Das ist der Punkt. In Matthäus 16 hat Jesus gesagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte. Irdische Speise, irdisches Brot wird euch immer wieder hungrig und unbefriedigt zurücklassen. Aber die Speise, die Jesus gibt, die bleibt ins ewige Leben. Die wird ewig sättigen, die wird ewig befriedigen. Und das, was Jesus hier sagt, ist parallel zu dem eigentlich, was er der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat im Kapitel 4. Der gesagt hat, jedem, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Also ein Vergleich, das irdische Wasser im Vergleich zu geistlichem Wasser, das irdische Brot im Vergleich zu geistlichem Brot. Irdisches Brot kann vielleicht dein irdisches Leben eine Zeit lang verlängern, aber es kann dir nicht ewiges Leben geben. Vers 28, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Oder was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Eine Frage, die viele stellen, wenn sie sich bewusst werden, dass ihr Leben eine geistliche Dimension hat. Was kann ich tun? Wie kann ich mir den Himmel, Annahme bei Gott, verdienen? So wie dieser junge Mann, dieser junge reiche Kerl gesagt hat, der zu Jesus gekommen ist, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Das ist so menschlich. Wir wollen uns den Himmel verdienen. Wir wollen uns ewiges Leben verdienen. Alle Religionen drehen sich darum. Und Religionen haben viele Vorschläge für uns, was wir tun können. Sagen, hey, tu gute Werke, halte das Gesetz, geh wallfahren, fast den ganzen Monat lang, wirf dich 5-mal am Tag nieder zum Gebet, lass dich konfirmieren, geh in die Kirche, es gibt auch in christlichen Kreisen dieses Werksdenken. Fokus ist das Tun von Menschen. Du musst dir es verdienen. Du selber, du musst gut genug werden. Aber das ist nicht wahres Christentum. Die biblische Antwort ist, du wirst aus eigener Anstrengung und aus eigener Kraft nie gut genug werden für Gott. Wir werden uns ewiges Leben und Annahme bei Gott nie verdienen können. Kannst du nicht verdienen, du kannst dir ewiges Leben nur schenken lassen. Jesus hat durch sein perfektes Leben und durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung für dich verdient, was du nicht verdienen kannst. Und Jesus im Vers 29 antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes oder dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Wille, dass du dich Jesus anvertraust und dem, was er für dich getan hat. Dass du durch Glauben zu ihm kommst. Durch Glauben empfangen wir sein Geschenk des ewigen Lebens, das er uns anbietet. Ein Geschenk muss angenommen werden, dass wir was davon haben. Das tun wir durch Glauben. Und es ist offensichtlich hier, dass Jesus sich selbst meint, wenn er sagt, dass er dem glaubt, den er gesandt hat. Und darüber werden jetzt diese Leute mit ihm streiten. Das wird so der Rest unseres Kapitels sein, im Wesentlichen. So viele haben ein Problem damit, dass Erlösung, dass Beziehung mit Gott durch Vertrauen auf Jesus allein kommt. Dass es allein durch Gnade ist, allein durch ein unverdientes Geschenk. Leute sagen, das ist doch zu einfach. Irgendwas muss ich doch tun dafür. Und das, was Jesus hier sagt, war für die Juden, die ja das Halten des Gesetzes gewohnt waren, das war eine unglaubliche Herausforderung. Dass Jesus gesagt hat, durch Vertrauen auf mich allein werdet ihr gerettet. Vers 30. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Eigentlich frech, oder? Was die hier sagen. Ist eigentlich anmaßend, ich meine, nach dem Riesenzeichen, was sie gesehen haben, gerade den Tag vorher. Jesus hat mit 5 Broten und 2 Fischen an die 20.000 Menschen ernährt. Und die kommen hier zu ihm und sagen, ja, was tust du für ein Zeichen, damit wir an dich glauben? Leute stellen ihn in Frage. Und das ist das Problem mit Menschen, die wundergeil sind. Geil sind nach Zeichen und Wundern. Ist nie genug. Gib uns noch ein weiteres Zeichen, dann wollen wir an dich glauben. Vers 31. Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Vergleichen Jesus jetzt mit Mose, der ihnen das Gesetz gegeben hat. Jesus, warum sollen wir unser Vertrauen auf dich setzen, statt auf das Gesetz? Warum sollen wir unser Vertrauen auf das Halten des Gesetzes aufgeben zu deinen Gunsten? Schau mal, hier Mose hat uns 40 Jahre lang gefüttert. Da kommst du mit einer Runde Fischmeck nicht dran. Was kannst du tun, Jesus? Du ein größeres Wunder als das. Vielleicht fütter uns 50 Jahre lang. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, wieder, das ist wichtig, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Also erstens sagt Jesus, es war nicht Mose, der euch gefüttert hat, es war Gott. Und zweitens, Gott gibt euch noch immer Brot vom Himmel, nämlich das wahre Brot. Das Manna im Alten Testament war nur ein Bild für Jesus. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot, fütter uns ständig. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Also Jesus sagt, wir reden hier jetzt nicht über irgendein Wunderbrot, wir reden über eine Person, wir reden über mich. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Beziehung mit ihm. Das ist, was unseren geistigen Hunger und unseren geistigen Durst stillt. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt: Unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, mein Gott. Jesus sagt: Ich bin derjenige, der deine Seele sättigen wird. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus ist das ewige Leben. Johannes sagt es uns in seinem Brief, so 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ewige Leben ist eine Person, es ist Jesus Christus. Und wir müssen zu ihm kommen und wir müssen ihm glauben. Das ist, was Gott von uns will. Und wenn wir das tun, dann wird er uns ewiges Leben geben. In Beziehung mit Gott, dann wird er uns ewige Zufriedenheit geben. Das finden wir in Jesus Christus, nirgendwo sonst. Das ist die wichtigste Frage heute Morgen. Hast du Jesus? Und ich rede nicht von einer Religion irgendwie, bist du religiös? Nee, hast du Jesus, die Person Jesus? Oder vielleicht sollte ich besser fragen, hat Jesus dich? Hast du dich ihm anvertraut? Hast du dich ihm ausgeliefert? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Er ist das ewige Leben. Und eine weitere Frage ist, nimmst du dir Zeit täglich, um dich an ihm zu nähern? Er ist der Einzige, der unsere Seele wirklich befriedigen kann. Es ist nicht dein Auto, es ist nicht dein Haus, es ist nicht die Xbox, es ist nicht das iPhone. Nicht irgendeine Errungenschaft oder Karriere oder irgendein Job oder Ruhm oder nicht mal Familie oder irgendeine irdische Beziehung. Nicht irgendwas, das Jesus uns gibt. Es ist er, die Person Jesus Christus. Bist du hungrig in deiner Seele? Bist du unzufrieden in deinem Herzen? Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist die Antwort. Und die Sache ist, dass wir unseren Appetit auf Jesus ausrichten. Nicht auf das Irdische, nicht auf das Materielle, nicht auf diese Welt. Er wird uns befriedigen. Also nochmals die Frage, suchst du etwas von ihm? Oder suchst du ihn? Da ist ein Unterschied. Vers 36 hat Jesus eine sehr offene und klare Zurechtweisung für diese Menschen. Jesus kennt ihr Herz. Er sagt aber: Ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Ihr glaubt nicht, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesu Tür ist weit offen für dich. Wenn du zu Jesus kommst, wird er dich annehmen, ganz egal woher du kommst, ganz egal was du getan hast. Wenn du zu ihm kommst, seine Arme sind weit offen für dich. Und er sagt: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Soll uns ermutigen wenn wir evangelisieren. Es gibt Menschen, die der Vater zieht. Es gibt Menschen, die der Vater zu Jesus ziehen will. Und die werden kommen und sie werden Jesus annehmen. Deswegen können wir mit Zuversicht das Evangelium weitersagen. Denn ich bin vom Himmel her niedergekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich bin in der Mission des Vaters unterwegs. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben und du wirst auferstehen. Er wird dich auferwecken. Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Interessant, die Israeliten in der Wüste haben gemurrt über das Manna und sie murrten gegen das geistliche Manna. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herniedergekommen? Die kannten jetzt seine wahre Herkunft und sie stoßen sich hier dran, dass er sagt, ich bin vom Himmel gekommen. Wie der Anspruch eigentlich von Jesu, dass er Gott ist. Vers 43, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Also Gott offenbart sich uns nicht, wenn's sichtbar, was wir mit sichtbaren, mit irdischen Augen sehen können. Geistlich, wir müssen ihn mit geistlichen Augen sehen, im Glauben. Und Jesus sagt, nur er hat den Vater wirklich gesehen, nur er kennt den Vater vollkommen. Vers 47, wahrlich, wahrlich, also nochmals, ich betone das, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer glaubt, hat Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Manna hat ihr irdisches Leben erhalten, aber konnte ihnen nicht ewiges Leben geben, nicht geistliches Leben. Vers 50, dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Also das Brot ist ein Bild für Jesus und Essen ist ein Bild dafür, zu ihm zu kommen und an ihn zu glauben. Das haben wir schon vorher gesehen. Jesus hat dasselbe Problem hier eigentlich mit seinen Zuhörern, wie er es mit der Frau am Jakobsbrunnen hatte. Er spricht hier in Bildsprache über geistliche Dinge. Also er nutzt einen irdischen Vergleich, um eine geistliche Wahrheit zu kommunizieren, aber sie bleiben an diesem irdischen Bild hängen. Die Frau ist an dem Wasser hängen geblieben, was aus dem Brunnen schöpft. Die Leute hier bleiben an dem Brot hängen und an dem Essen. Sagen, gib uns alle Zeit dieses Brot. Fütter uns jeden Tag, Jesus. Das ist, was wir wollen. Brot und Spiele. Wovon redet dieser Jesus hier? Was meint er, dass er Brot ist, dass wir ihn essen sollen? Ich meine, ganz offensichtlich war Jesus nicht so ein Brotleib auf zwei Beinen, da der herumgelaufen ist. Der war Fleisch und Blut und ich meine, ganz sicher will er nicht, dass wir Kannibalen werden. Ich meine, das wäre undenkbar für einen jüdischen Rabbi, sowas zu sagen. Wovon redet der hier? Und Jesus versucht hier, ihr Denken von dem Irdischen auf die geistliche Ebene zu heben. Und Jesus tut es, indem er immer krasser wird in seiner Bildsprache. Bis es eigentlich unerträglich ist, so weiter zu denken. Und er sagt hier weiter im Vers 51, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ist dieser Opfergedanke natürlich. Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wenn Jesus sagt, ich gebe mein Fleisch für das Leben der Welt, sagt er eigentlich, ich gebe mich selbst für euch. Denkt an Römerbrief Kapitel 12, Vers 1, wo der Paulus sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Spricht hier von Selbsthingabe an Gott. Sagt, gebt euch Gott hin, wenn er sagt, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer. Und genauso spricht Jesus davon, dass er sich selbst gibt, dass er sein Leben gibt, damit wir leben können. Aber wenn du nicht geistlich mitdenkst mit Jesus, ist das ziemlich ekelhaft, was er hier sagt, oder? Mein Fleisch ist das, was er essen muss. Vers 52 legt Jesus noch einen drauf. Lesen wir, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jetzt legt Jesus noch einen drauf und wiederholt das, was er schon gesagt hat, dasselbe mit noch krasseren Bildern. Vers 53, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wieder wahrlich, wahrlich, das ist wichtig, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist eine wahre Speise und mein Blut ist ein wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Wenn du das wörtlich nimmst, was Jesus jetzt hier sagt, ist es absolut ekelhaft und abscheulich und abstoßend und absurd. Besonders wenn du ein Jude bist und das hörst, was Jesus sagt. Die Juden haben nicht mal ihr Steak oder ihr Schnitzel mit Blut gegessen. Ihr wisst, die Tiere mussten alle ausbluten, die haben nicht irgendein Fleisch mit Blut gegessen. Blutwurst ist eine germanische Erfindung, glaube ich. Das war absolut unkoscher für einen Juden. Also hier die Vorstellung für einen Juden, Blut zu trinken, das war absolut undenkbar. Das war absolut anstößig und abscheulich und rebellisch gegen Gott. Und noch viel mehr Menschenfleisch zu essen und Menschenblut zu trinken. Ich meine, ist für uns anstößig. Wie viel mehr noch für einen Juden damals. Aber das ist genau der Punkt, den Jesus hier macht. Jesus sagt, Leute, hört endlich auf, irdisch zu denken und materiell zu denken. Hört mit euren geistlichen Ohren. Jesus spricht hier auch nicht über das Abendmahl. Die katholische Kirche verwendet diese Verse, um ihre Lehre der Transsubstantiation, ich kann es gar nicht aussprechen, also dass das Brot wirklich zu Jesu Fleisch wird. und der Kelch, der Wein wirklich zu seinem Blut wird. Aber Jesus spricht hier nicht über das Abendmahl. Abendmahl ist noch ein Jahr später. Viel später. Und warum sollte Jesus zu Ungläubigen hier über das Abendmahl reden? Er spricht über das, was er schon vorher gesprochen hat. Er spricht darüber, dass er uns Leben gibt. Und damit wir ihn aufnehmen müssen. Das ist, was mit Essen bildlich gemeint ist. Wir müssen ihn aufnehmen. Wir müssen uns mit ihm identifizieren. Wir müssen uns mit ihm eins machen. Wir in ihm und er in uns durch Glauben, dass wir zu ihm kommen und an ihm glauben. Seht hier, Vers 54 ist parallel mit Vers 40, mit dem, was Jesus da gesagt hat. Fleisch essen, sein Fleisch essen und sein Blut trinken bedeutet so viel wie Jesus sehen und an ihn glauben. Davon spricht Jesus. Er spricht über dasselbe, über was er die ganze Zeit schon geredet hat. Die Bedeutung von seinen Bildern haben sich nicht geändert. Nur noch ein bisschen krasser, damit sie endlich ihr irdisches Denken aufgeben und damit sie die geistliche Bedeutung erfassen. Kirchvater Augustinus hat es so zusammengefasst, was Jesus hier sagt. Er hat gesagt, glaube und du hast gegessen. Das ist der Punkt hier. Im nächsten Absatz sehen wir die Reaktion der Zuhörer. Wir werden zwei unterschiedliche Reaktionen hören. Erste ist im Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Wahrscheinlich hatten sie sehr gemischte Gedanken. Vielleicht waren einige da, die es noch immer wörtlich verstanden haben. Und im Vers 52 haben wir gelesen, die Juden stritten untereinander und sagten, wie kann uns er sein Fleisch geben? Was meint er damit? Vielleicht gab es einige, die haben es wirklich noch immer wörtlich genommen und die waren absolut angeekelt. Vielleicht waren da einige, denen war es schon klar, dass er es nicht wörtlich meinen kann, aber denen war das zu eng, was Jesus gesagt hat. Wenn er gesagt hat, ich bin das Leben. Wenn er gesagt hat, euer ewiges Heil hängt an mir allein. Oh, vielen ist es zu eng. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vielleicht waren einige nicht gewillt, die Hingabe zu machen und ihn Gott sein zu lassen. Ein Problem damit, dass er gesagt hat, ich komme vom Himmel. Ich stelle hier einen Anspruch, Gott zu sein in deinem Leben. Wie auch immer, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann es hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, man sieht hier, das sind alles Jünger, äußerlich, alles angeblich Nachfolger. Da Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies oder nehmt ihr Anstoß daran, was ich sage? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, was ist dann? Wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich vom Himmel gekommen bin, was, wenn ich wieder zurückgehe in den Himmel, wenn ich wieder auffahre in den Himmel? Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Also ich rede zu euch hier über geistliche Dinge, nicht über irdische. Diese Worte sind geistlich zu verstehen, nicht irdisch. Kannibalismus wird euch nichts nützen, Leute, wenn ihr mich aufessen würdet. Genauso wenig wie menschliche Werke. Irdisches Essen kann nicht ewiges Leben geben. Das kann das irdische Leben eine kurze Zeit verlängern, aber nicht ewiges Leben geben. Beispiel ist das Manna. Sie haben es gegessen, aber sie sind gestorben in der Wüste. Aber der Geist ist es, der lebendig macht. Darüber rede ich, sagt Jesus. Vers 64. Es sind aber einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus sagt ihnen hier auf den Kopf zu: Ihr glaubt nicht. Ihr glaubt nicht, dass ich vom Himmel gekommen bin. Ihr glaubt nicht, dass ich Gott bin. Ihr wollt euch mir nicht anvertrauen. Ihr wollt euch mir nicht hingeben. Ihr wollt mich nicht annehmen. In Vers 66 sehen wir die traurige Realität hier. Die meisten haben ihn verlassen. Aber dann sehen wir die zweite Gruppe. Zweite Reaktion hier im Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt auch ihr etwa weggehen? Jesus gibt totale Freiheit. Jesus gibt dir Freiheit zu gehen. Jesus wird niemanden zwingen, ihm nachzufolgen. Jesus rekrutiert nur Freiwillige. Wollt auch ihr gehen? Habt die Freiheit. Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch die Zwölf erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Petrus hat es kapiert, dass seine Worte sind, die Leben bringen. Dass es der Glaube an das Evangelium ist, der Leben bringt. Hat verstanden, dass wer Jesus ist, und hat verstanden, dass er geistliche Dinge, geistliche Wahrheit zu ihnen spricht. Und er sagt: Zu wem sollten wir gehen? Es gibt keine Alternative zu Jesus. Zu wem sollten wir gehen? Ehrlich gesagt, ich habe Höhen und Tiefen in meinem Glaubensleben. Ich spüre Jesus mal mehr und mal weniger. Ich bin mal besser unterwegs und mal schlechter. Ich verstehe sein Wirken mal mehr, mal weniger. Aber letztlich, wenn ich alles wirklich auf den Punkt bringen muss, habe ich dasselbe Gefühl im Herzen wie Petrus. Ja. Wohin sonst soll ich gehen? Zu wem sonst soll ich gehen? Es gibt keine Alternative zu Jesus. Wohin sonst soll ich gehen? Zu irgendeinem Guru oder irgendeinem anderen Propheten oder zu irgendeinem Philosophen in dieser Welt? Nur Jesus kann Leben geben. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Er ist Gott, er ist der Retter. Und keiner liebt mich so wie er, keiner hat so viel für mich getan wie er. Und niemand sonst ist es wert. Also was ist deine Entscheidung? Viele lehnten Jesus ab, auch heute. Jesus sagt: Willst auch du gehen? Jesus lässt dir die Freiheit. Und Jesus versucht nicht, dich um jeden Preis zu halten. Wie wir gesehen haben, auch Jesus hat seine Ansprüche. Jesus schreibt in der Offenbarung 3 an die Gemeinde in Laodicea und sagt: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Jesus sagt: Es gibt Gemeinden, es gibt Menschen, da kriege ich eine Kurzreaktion.
mag, was Josua gesagt hat. Er hat zu den Leuten gesagt, zum versammelten Volk, ist es übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Leute, wenn ihr nicht dem Herrn dienen wollt, dann wählt euch eure Götzen aus. Und dann sagt er, ich aber und mein Haus, meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Vater, ich bitte, dass es wahr ist in unserem Leben, dass wir so fühlen, wie Petrus fühlt und so denken, wie Josua gedacht hat. Wohin sonst sollten wir gehen? Du bist unersetzbar, Jesus, du bist einzigartig. Nur du bist das Leben. Du bist unsere einzige Hoffnung. Und Herr, möge es wahr sein in unserem Leben, dass wir und unsere Familien dir dienen. Dem Herrn, dem wahren und lebendigen und ewigen Gott, unseren liebenden Retter. Schenk uns geistig Klarheit heute Morgen, jedem Einzelnen, wo er steht, mit dir. Und gib uns die Gnade, die richtigen Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Dass wir dich wertschätzen über alles, Herr. Und dass wir echte Jünger sind, echte Nachfolger und nicht nur ein bisschen äußerlich religiöse Menschen, die Stühle wärmen, Sonntagmorgens in der Gemeinde. Das ist nicht, was du suchst, Herr. Zieh unsere Herzen zu dir, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.